Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind zusammengekommen, uns einzustimmen auf den 28. Sonntag im Jahreskreis. Und so hören wir die erste Lesung aus dem zweiten Buch der Könige. In jenen Tagen ging Naaman, der Syrer, zum Jordan hinab und tauchte 7-mal unter, wie ihm der Gottesmann befohlen hatte. Da wurde sein Leib gesund wie der Leib eines Kindes, und er war rein. Nun kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Gottesmann zurück, trat vor ihn hin und sagte: Jetzt weiß ich, dass es nirgendwo auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. So nimm jetzt von deinem Knecht ein Dankgeschenk an. Elisha antwortete: So wahr der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichts an. Auch als Naaman ihn dringend bat, es zu nehmen, lehnte er ab. Darauf sagte Naaman: Wenn es also nicht sein kann, dann gebe man diesem Knecht so viel Erde, wie 2 Maultiere tragen können. Denn dein Knecht wird keinem anderen Gott mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen als Jahwe allein. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, das Schlüsselwort, das wir hier in dieser Lesung finden, um dieses Wort sich alles dreht, das ist dieses Bekenntnis, das hier ausgesprochen worden ist, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. Was haben wir schon vieles gehört über Götter? Und was ist vielleicht auch unsere Vorstellung von Gott? Es ist, glaube ich, angesichts dieses Textes gut an der Zeit, das zu überdenken und da vielleicht auch eine gute Antwort zu finden. Und nicht nur, dass es um fremde Götter geht und um irgendwelche Götzen und vielleicht andere Glaubensrichtungen, wo irgendwelche Personen vorne dran stehen und dergleichen, die man vielleicht so als Gott bezeichnen könnte oder so, sondern auch in unserem eigenen Umfeld und Spektrum. Vielleicht ist es sogar auch an der Zeit, dass wir unser katholisches Leben noch einmal überdenken und dieses wichtige Prinzip uns wieder vor Augen führen. Es gibt ja tatsächlich nur einen Gott in 3 Personen. Und dann gibt es natürlich auch noch viele Heilige, zum Beispiel die heilige Maria und der heilige Antonius von Padua und viele andere. Aber wir dürfen schon einmal drauf schauen, wie das allein nur heißt. Und gerade bei diesen Heiligen, da steht von Gott nichts. Ein Heiliger ist etwas anderes. Ein Heiliger ist nicht Gott, sondern ein Heiliger ist ein Mensch, der auch über diese Erde gegangen ist, so ähnlich wie wir, und schon sehr, sehr weit vorangekommen ist im geistlichen Leben und uns darüber ein Glaubenszeugnis gibt. Aber Gott ist allein nur Gott. Das ist etwas, was ganz wichtig sein muss und wo es vielleicht da und dort auch mal ein Missverständnis geben könnte. Und wenn wir zu den Heiligen beten, dann sagen wir immer: Bitt für uns. Vielleicht kennen Sie aber auch Vergleichbares aus Ihrem eigenen Umfeld. Wenn Sie zum Beispiel mal mit ihrer Taufpatin zusammenkommen oder mit einer anderen wichtigen Person, die da im geistlichen Leben eine Rolle spielt und sie sind zum Beispiel gerade vor der Prüfung, da könnte es eventuell passieren, dass sie dann sagen, bet mal für mich. Und das ist eigentlich nichts anderes als bitt für mich, bitt für uns oder so ähnlich. Und so einen ähnlichen Stellenwert hat das auch mit den Heiligen. Die stehen am Thron Gottes und beten für uns. Die beten für uns zu Gott. Und die stellen unsere Anliegen dann Gott vor. Und da gibt es auch so Heilige, die sind speziell für irgendein besonderes Anliegen. So Patrone zum Beispiel gegen Erdbeben oder Feuer oder Prüfungsnöte oder irgendetwas anderes. Und da kann man dann ganz speziell auch sagen, bet mal für mich, eben in diesem und jenem Anliegen. Und ich denke, dann sind die Dinge da richtig zugeordnet, so wie sie hingehören. Und am besten sind wir diesbezüglich sicherlich auch aufgehoben bei Maria, bei der Mutter Gottes, bei der Mutter von Jesus, der Königin der Heiligen. Und nun stellen wir uns vor, die Mutter von Jesus, und wir kommen mit einem Anliegen. Und sie sagt, ich habe das verstanden, komm, jetzt gehen wir zusammen zum Thron von meinem Sohn, und da trägst du es nochmal vor, und ich lege ein gutes Wort für dich ein. So ist das mit Maria. Aber all diese Dinge, die landen alle beim Herrn. Und er ist letztendlich allein der Agierende und der Wirkende. Wir haben es hier jetzt gerade von einer Heilungsgeschichte aus dem Alten Testament gehört. Diese Geschichten, die sind oft besonders wichtig für den Anfang. Wenn nämlich jemand eigentlich noch gar nichts weiß und einen Erstkontakt zu dem ganzen Thema des Glaubens bekommt, dann kann er damit vielleicht gar nichts anfangen. Dann gibt es nur trockene Dogmen und Formeln, die man lernen muss und wo man nicht weiß, für was das gut sein soll und so. Aber wenn dann mal eine richtige Wirkung verspürt worden ist, dann fängt man eher an zu verstehen, dass da ganz viel mehr dahinter ist. Deswegen haben wir das auch oft in anderen Geschichten aus dem Neuen Testament, aus dem Leben von Paulus zum Beispiel, der irgendwo aufgetreten ist, da stehen so Sachen immer wieder am Anfang. Und dann kann man richtig drauf aufbauen. Ich denke, das ist auch noch wichtiger für unsere Zeit. Und wir sehen manchmal diese ganzen Glaubensangelegenheiten im Schwinden und haben darüber kein gutes Gefühl. Aber wir dürfen auch dran denken, zur Zeit des Alten Testaments war das schon immer wieder so. Und auch zur Zeit des Neuen Testamentes hat es immer wieder Momente gegeben, wo fast gar nichts mehr da war. Und so haben wir uns jetzt in der letzten Zeit immer wieder Gedanken gemacht, wie ist denn das mit der Kirche, wie geht denn das weiter, wie sieht denn das in 50 Jahren aus und so weiter. Und da sollten wir den Herrn wohl bitten, dass er auch in unserer Zeit und in unserem Land wieder solche Dinge wirkt. Einfach, damit alle wach werden. Hier ist etwas ganz Besonderes und Gutes. Und hier ist Gott im Spiel. Der einzige und wahre Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, der Schöpfer, der Vermittler und eben der Geist Gottes, dem sich alles dann auch sammelt und der dann wieder mit unserem Geist in Kontakt tritt. Und wir können damit den Heiligen Geist aufnehmen, den Geist Gottes, voll des Heiligen Geistes werden. Und wenn das umgesetzt wird und sich verwirklicht, dann wird in unserem Leben einiges geschehen, was wir uns sonst vielleicht nur ziemlich schlecht vorstellen können. Wenn das dann weitergegangen ist, dann werden gar nicht mehr die Wunder im allerersten Vordergrund stehen, sondern vor allen Dingen die Anbetung und die Verehrung Gottes und dass man ihm, dem Allerhöchsten, nahe sein darf. Das ist fast so etwas dann wie ein Liebesverhältnis. Nur noch ganz, ganz viel mehr. Man kann es eigentlich nur schlecht in Worte fassen. Aber da gibt es etwas, das kann einem so wichtig werden, dass es einem gar nicht mehr loslässt. Und diese Dinge, die sind hier grundgelegt. Und es steht jetzt nicht nur im Raum, dass dieser Syrer da geheilt worden ist und ein Heilungswunder passiert ist, sondern der hat in seinem Herzen auch verstanden, wie nahe ihm der Herr ist und dem sein Herz ist ganz bestimmt aus Liebe zum Herrn erglüht. Zweite Lesung aus dem 2. Timotheusbrief. Denkt daran, dass Jesus Christus, der Nachkomme Davids, von den Toten auferstanden ist. So lautet mein Evangelium, für das ich zu leiden habe und sogar wie ein Verbrecher gefesselt bin. Aber das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Das alles erdulde ich um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil in Christus Jesus und die ewige Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist glaubwürdig. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Und wenn wir standhaft bleiben, dann werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Und wenn wir ihn verleugnen, dann wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, hier haben wir noch viel mehr von einer Gottesbeziehung. Am Anfang, da stand so eine Erfahrung der Heilung. Dann geht es weiter, dass das Herz in Liebe zum Herrn erglüht. Und dann kommen aber noch ganz wesentliche Dinge, die uns betreffen, die dann ganz praktisch greifen und von denen wir ganz praktisch etwas haben. Und man stelle sich vor, dass es etwas zu tun hat mit deinem Leben, und zwar mit deinem ewigen Leben. Der Herr ist von den Toten auferstanden. Und Paulus hat uns das verkündet und hat uns das herübergebracht. Paulus war ja von Anfang an auch nicht erst ein Christ und in der Liebe zum Herrn entflammt. Das kam alles auch nach und nach mit Heilungswunder, mit tieferer Gotteserfahrung. Und hier ist ihm dann wohl klar geworden, wie wichtig es ist, dass wir mit dem Herrn gehen. Da geht es gewissermaßen auch um Leben und Tod. weil ihm das klar geworden ist. Deswegen hat er alles auf sich genommen, bis hin zu Gefangenschaft und Martyrium und zu Schlägen und vielen anderen schweren Dingen, die er erlitten hat. Und das ging ja nicht nur darum, irgendwelche Paragraphen durchzusetzen, sondern da ging es um Sachen des Herzens. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Und das bezieht sich vielleicht auf zwei Sachen. Einmal mit Christus gestorben, indem wir der Welt gestorben sind und das neue Leben im Herrn begonnen haben. Und das hat aber dann sicher auch etwas damit zu tun, wie unsere insgesamte Befindlichkeit und Beschaffenheit sein wird hinsichtlich des ewigen Lebens. Und dieses Standhaftbleiben, das ist sich einfach zum Herrn bekennen. Und wenn es dann heißt, dass er so treu bleibt, denn er kann sich selbst nicht verleugnen, uns gegenüber. Dahinter ist eigentlich, dass wir angefangen haben, Christen zu sein, Kinder Gottes zu werden, Teil des Leibes Christi zu sein, immer mehr so werden wie Christus. Und wenn er sich dann zu uns bekennt, man überlege sich, er, der Erlöser, der Retter, der Heiland, er, der all diese Dinge machen kann, von denen hier die Rede ist, der heilen kann und der die Seele so in Flammen setzen kann und der uns zum ewigen Leben verhilft, der Schöpfer, der die Übersicht hat, der nimmt sich deiner an und sagt über dir solche Sachen. Und wenn das einmal wirklich angekommen ist und verstanden ist, dann ist es nicht nur Doktrin oder Lehre. Und dann ist das etwas, was total erstrebenswert und ganz wichtig geworden ist. Da wird man sich nicht nur die Hacken ablaufen, dass man in der Nähe von Jesus sein kann, sondern dann wird man alles dran setzen, weil hier geht es auch um alles. Ich kann da jetzt eigentlich nur so ein bisschen drüber reden, bekannt machen, dass es da irgendetwas äußerst Großartiges gibt. Und wenn das nicht ins Herz gefallen ist, dann hört sich das halt an wie eine Lehre, wie ein formelhaftes Geschehen oder so irgendetwas. Und das ist es aber nicht. Das reicht nicht aus, es ist mehr dahinter. Wenn ich in meine eigene Erfahrungswelt zurückschaue, viele Jahre waren mir diese Dinge auch nicht erschlossen. Und später, als es dann so angefangen hat, da habe ich immer wieder auch mit Leuten drüber gesprochen und habe manchmal festgestellt, dass es da zum Beispiel Arbeitskollegen gab oder so. Das waren gute Leute, die waren engagiert, die waren sozial tätig und alles Mögliche. Aber in diesen Dingen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war, wie wenn man an eine Wand hinspricht. Es hat nichts damit zu tun, dass diese Leute zum Beispiel böse überhaupt, es waren gute Leute. Aber da ist etwas, was nicht so ohne weiteres sich einfach von selber erschließt. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Und deswegen ist es nach meinem Dafürhalten gut, dass wenn ich jetzt etwas erzählt habe, was dir völlig fremd ist, dann sag doch einfach mal zum Herrn: Herr Jesus, da ist etwas. Da gibt es tiefere Erfahrungen, an die ich bis jetzt nicht dran gekommen bin. Ich bitte dich, leg mir doch das mal ins Herz. Ich bin interessiert. Ich kann es dir nicht besser sagen. Ich weiß nicht viel darüber. Aber leg mir es ins Herz. Sei es in den Träumen der Nacht oder durch irgendwelche Erfahrungen, Begegnungen oder bring mich an den entsprechenden Ort oder wie auch immer. Herr, ich glaube, ich brauche das ganz dringend und ich wünsche mir das von dir. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Und als er in ein Dorf hineingehen wollte, da kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, da sagte er zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus: Wo sind die übrigen 9? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu danken, zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, aussätzig, wenn man ist, dann ist man ausgesetzt. Dann ist man hinausgesetzt oder separat gestellt. Und da ist man ein bisschen auffällig. Da schauen dann die Leute drauf. Ausgesetzt, das könnte man vielleicht sogar auch irgendwo sein, so in einem Schaufenster oder so etwas. Eine Sensation zum Beispiel. Oder ausgesetzt, auch insofern, dass man wirklich weggestellt ist, hinausgesetzt, so damit man nicht mehr drankommt. Weil man davor Angst hat, zum Beispiel, weil es einem fremd oder gefährlich ist. Oder so ähnlich. Und hier waren also solche Ausgesetzten. Nun können wir uns mal vielleicht ganz weit zurück überlegen, so zu Adam und Eva. Die sind ja gewissermaßen auch gesetzt. Und das war nicht nur ein bisschen Lehre, sondern das war bitterste Erfahrung. Die wussten, wie das war, bei weg. Und es folgte sicher ein Leben in Sehnsucht und Tränen. Ich habe mich oft gefragt, warum Sinn denn vorliegt oder ob andere Rechnungen im Raum stehen oder wie auch immer. Aber ganz am Anfang, so steht es in der Heiligen Schrift, da sind die zum Teil 1000 Jahre oder 800 Jahre und sowas alt geworden. Da habe ich für mich manchmal auch so eine Privaterklärung gefunden. Die waren noch ganz nahe am Geschehen dran. Und bei Adam und Eva, da war es noch so, die konnten sich ans Paradies erinnern. Und das hat vielleicht eine derartig gute Ausstrahlung gehabt. Das war eine so dermaßen wohltuende und heilsame Erfahrung, dass die einfach aus diesem Wissen heraus eine so große Lebensenergie bekommen haben. Das ist einfach so ein Gedanke von mir, aber vielleicht ist ja da auch etwas dran. Umso mehr darf es uns klar werden, was das bedeuten muss, wenn einem sowas Kostbares abhanden gekommen ist. Wir trauern ja schon, wenn wir mal ein Goldstück verloren haben oder so etwas. Aber jetzt stelle man sich einmal vor, eine solche Erfahrung, die eine solche gewaltige Kraft in sich birgt, wenn einem die abhanden gekommen ist. Das ist eine schlimme Sache. Und wenn man da entfernt worden ist und ausgesetzt worden ist, weil man da nicht hingehört, weil man da nicht hinpasst, weil es nicht gegangen ist oder so ähnlich. Das kann einem ganz schön zusetzen. Und nun hören wir also hier diese 10 Aussätzigen schreien: Herr, hab Erbarmen mit uns. Die haben natürlich in erster Linie mal diese weißen Flecken und das im Auge gehabt. Aber hinter einem solchen Ruf, da steckt ganz schön viel mehr. Ich glaube, wir haben wesentlich weniger Erfahrung wie Adam und Eva. Und wir wissen hauptsächlich halt aus dem Religionsunterricht und so, um was es geht und was man hier anspricht. Aber ein bisschen eine Ahnung tragen wir schon auch im Herzen. Und gewissermaßen gehören wir ja ursprünglich erst einmal auch zu denen, die ausgesetzt sind. Und dann hat sich der Herr über uns in der Taufe angenommen, um uns eben hineinzuführen wieder in das Leben mit ihm, um uns sozusagen wieder zurückzuholen, damit wir nicht mehr ausgesetzt sind. Das hat seinen Anfang genommen in der Taufe. Aber ob wir das schon kapiert haben oder ob wir es gar umgesetzt haben, das ist eine andere Frage. Vielleicht nicht. Vielleicht haben wir davon in Wirklichkeit gar keine Ahnung. Und das Sakrament, das hat zwar auch schon einmal eine Wirkung in sich, aber es ist auch wichtig, dass wir was davon wissen, dass die Seele nachkommt und dass das Innere erglüht in der Liebe zum Herrn. Richtig, nicht nur als frommer Spruch, sondern voll erfahren. Denen ging es hauptsächlich erst einmal um den Aussatz. Aber die haben diese ganz wesentliche Stimme im Inneren des Meister: Hab Erbarmen mit uns. Und dann hat der Herr Jesus gewirkt. Dann sind sie drin im Geschehen. Für uns heißt das, dass wir uns auch diesen Ruf ganz deutlich merken sollten. Und wenn wir Interesse haben, mehr zu erfahren, dann sollten wir das eigentlich zum Herrn auch sagen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und dann durchaus auch denken an den geistlichen Zustand und die geistliche Geschichte, in der wir im Moment stehen. Und es dem Herrn einfach immer wieder sagen. Und jetzt kommt eigentlich noch ein weiterer Schritt. 9 von den Aussätzigen, die sind dann halt davongelaufen und waren froh, dass sie den Aussatz los hatten und haben zum Teil was ganz anderes gemacht, als das, was der Herr von ihnen eigentlich erbeten hat. Aber der eine kam zurück und hat gedankt. Dieses Danken, das ist ein ganz wichtiges Element auch in dem Geschehen. Und das war nicht nur der Anstand, sondern da hat sich doch etwas im Herzen geregt. Das war ganz sicher echt. Das wird man tun, wenn es einem halt auch wirklich wichtig ist. Und da ist eigentlich dann erst eine richtige Begegnung draus geworden. Da wurde ganz viel mehr verstanden. Da war es auch gar nicht mehr wichtig, das zu erzählen, daraus eine Sensation zu machen, deswegen, weil halt Spektakuläres passiert ist, sondern hier ist ein Herz in Liebe zum Herrn erglüht. Und das ist noch einmal ein ganz wesentlich größeres Stück Heilung. Die einen Neuen, die haben dann halt mal die weißen Flecken verloren und ein bisschen mehr Lebenskomfort wiedergefunden. Und dieser Zehnte, der hatte sicher eine Begegnung mit dem Herrn, die vielleicht ähnlich hochwertig war, wie dieses Wandeln von Adam und Eva im Paradies. Und da geht es auch nicht nur um die Wonnen, die vielleicht damit verbunden sind, die gibt es schon, die sind auch wichtig und die gehören auch dazu. Aber das Wesentliche ist ja noch viel mehr. Diese ganz umfassende Wirkung. Und der Mensch, wenn er einmal richtig Mensch sein kann, der hat noch viel mehr in sich drin, als wir im Moment wissen. Und können nur einmal dran denken, die Auftragslage, die Adam bekommen hat, so diese ganze Erde, diese ganze Schöpfung sich untertan zu machen. Der hat es geblickt und der hat es gekonnt. Ohne Telefon, ohne Flugzeug, ohne alle möglichen anderen Hilfsmittel. Und die Entfernungen, die hat es damals bestimmt auch schon gegeben. Aber er war ihnen noch einmal ganz anders gewachsen, wie wir. Aber das sind jetzt alles auch wiederum nur äußere Dinge. Das ist nicht das Letzte, um was es geht. Aber dieses Nahesein beim Herrn, dieses Ruhen im Herrn und dieses Wissen, dass er auch in dir wohnt, das ist so umfassend. Das ist so die Quelle des Lebens. Das ist so dermaßen stark. Im Schöpfer zu sein und der Schöpfer in dir. Das ist alles eine Sache, die uns vermittelt ist durch unsere Erlösung. Für die meisten von uns, die heute hier zuhören, ist der Anfang gemacht in der Taufe. Und eigentlich haben wir damit schon die ganze Fülle des Geschehens in uns. Jetzt geht es halt darum, dass wir es auch wissen, dass wir es auch anwenden und dass wir es auch erbitten und dass wir auch dafür danken und dass es in unserem Herzen lebendig zu werden beginnt. Das können wir vom Herrn erbitten, das können wir ihm immer wieder sagen. Und dieses Wort, das sollte auch ein Wort sein, das uns in Fleisch und Blut übergeht. Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus dem Kloster Waghäusel sprach zu ihnen Pater Hermann Josef Hubka.